Eine war tatsächlich dann eine ganze Weile schulabstinent und die haben wir dann aber eine, das fand ich auch ganz interessant, die haben Jahre gebraucht. 3,5 Jahre war sie nicht in der Schule. Das war fatal. Dann kann das sein, dass daraus ganz andere Sachen entstehen. Soziale Phobien, Depressionen, andere Ängste und so weiter. Also dieses, dass sich das einfach so verwächst, das beobachte ich eher nicht. Was nicht bedeutet, dass jedes Kind mit Mutismus zwingend Therapie braucht. Dieser Wind, das ist was, was mich so begleitet, ne? Also so diese Kraft, so ein Wind, der kann ganz hauchzart sein und einen nur so streifen und ganz sanft sein. Und der hat aber auch unglaubliches Potenzial, ganz viel Kraft zu haben und umwerfend zu sein. Was da sehr speziell ist, ist, dass zum Beispiel der Umgang oder das Ansprechen, ne? Also das sind so Sachen, die fallen den Kindern ganz schwer, so Kommunikation zu initiieren und auch bitte, danke, hallo, tschüss, so das sind alles Sachen, die sind sehr schwierig. Dieses Hinschauen, da passiert die Verarbeitung ganz in der Tiefe des Gehirns und es ist irre, was das kann. Ich bin jedes Mal ganz wunderbar schockiert, wie tief das wirkt.
Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Mit Dirk und
Lenka Christ. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Horizonte. Heute haben wir einen ganz wunderbaren Gast, das ist die Pia Zucht. Sie ist Logopädin, Mutismustherapeutin und Dozentin. Schön, dass du da bist, Pia.
Ich freue mich auch ganz doll, bei euch zu sein.
Den Kontakt zu dir haben wir hergestellt über die Selbsthilfe Mutismus, wo du im Vorstand bist. Magst du noch was ergänzen?
Ja, vielleicht noch, dass ich letztes Jahr einen Leitfaden schreiben durfte, einen von einer Reihe, der ist jetzt für Arztpraxen, für also Menschen mit Mutismus, die da Probleme haben beim Arzt. Und genau, das ist ein ganz schönes Ding geworden, was jetzt schon viel tausendfach in Deutschland unterwegs ist und auch in Österreich und in der Schweiz seine Wege in die Arztpraxen findet, um da den Umgang leichter zu machen. Das war letztes Jahr so ein ganz wichtiger Punkt. Und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, nur dass das nachher keine verwunderten Fragen gibt. Da habe ich auch noch eine Zusatzausbildung gemacht, um noch flächendeckender Themen auffangen zu können.
Ah, okay. Und dieser Leitfaden, der liegt dann in Arztpraxen aus, dann wenn Sie den anfordern, wie kommen Arztpraxen an diesen Leitfaden?
Wir haben den ganz flächendeckend rumgeschickt in alle möglichen Kinder- und Jugendgesundheitsdienste, Kliniken und so weiter. Da haben wir in liebevoller Kleinarbeit große Listen gemacht. Und dann ist der für alle zugänglich auf der Seite mutismus.de, also auf der Seite unserer Selbsthilfe. Und da kann man den kostenfrei entweder downloaden oder sich kostenfrei auch bestellen.
Ah, guter Hinweis. Ja. Sag doch einmal für uns und für alle, die jetzt zuhören, wie bist du zur Logopädie gekommen? War das für dich ein gerader Weg, eine bewusste Entscheidung? Gab es ein Schlüsselelement? Oder hast du deine Berufung wie manch anderer auf Umwegen gemacht?
Ja, natürlich Umwege, wie sich das gehört. Ich habe nach dem Abitur damals ein FSJ in einem Kinder- und Jugendheim gemacht und war doch eher erschüttert über die Damen, die da gearbeitet haben und dachte, nein, ich mache lieber nichts Soziales. Mhm. Und dann habe ich mich für ein ganz verrücktes Studium entschieden. Da waren wir zwei Menschen, die historisch vergleichende Sprachwissenschaft studiert haben.
Genau. Ach, witzig. Ja, okay.
Da lachst du schon. Genau. Und dann, ja, habe ich nebenher aber schon immer im Chor gesungen und war ganz viel immer mit Menschen und Medizin und Psychologie und Sprache. Das war immer mein Ding. Und ja, dann ist meine eine Kommilitonin schwanger geworden. Dann dachte ich, nee, jetzt ist auch Quatsch. Und dann habe ich eine Doku gesehen, ganz zufällig, über eine Frau, die war Logopädin. Und dann dachte ich, das ist es doch. Und dann war im Grunde die Sache geritzt. Dann dachte ich, na gut, dann gucke ich jetzt. Ich wollte eh nach Berlin ziehen und habe mich da beworben an der Charité und das hat dann auch geklappt. Damals waren wir noch viel zu viele Bewerber auf viel zu wenig Plätze und das hat aber zum Glück gleich geklappt. Das war super. Ja, und dann war das so.
Ja, wieso Zufälle manchmal sind. Also bei uns war es ähnlich, das erzählen wir aber jetzt nicht. Das wird zu tief gehen.
aber das sind wirklich die besten
Geschichten. Tatsächlich ist das bei uns auch so gewesen, ja.
Und wie bist du zu dem Schwerpunkt Mutismus gekommen? Gab es da irgendwas Auslösendes oder war das einfach was, was du im Studium besonders spannend fandest?
Ich muss dazu sagen, dass wir das im Studium gar nicht so hatten. Ne? Also das... Ja, das ist eigentlich schrecklich gewesen, weil wir nur zwei Sätze dazu hatten, vielleicht drei. Also es hieß nur, es gibt Mutismus und das ist so, dass die Kinder dann sprechen können. Und es gibt selektiven Mutismus, da sprechen sie in manchen Situationen nicht, zu Hause aber schon. Und dann gibt es totalen Mutismus, da sprechen sie gar nicht. Und mehr wurde uns gar nicht gesagt. Und das habe ich dann Jahre danach auch immer noch erfragt, das ändert sich jetzt schon. Und das war aber immer noch so. Und beim Mutismus war das dann bei uns so, dass ich in unserem großen Team saß und dann kam unser Chef und meinte mit einer Neuanmeldung in der Hand und meinte, wir haben hier eine Anmeldung für Mutismus, macht das jemand? Nee, ne? Und auf einmal sprang ich auf und habe gesagt, das will ich. Und ich wusste noch gar nicht groß, was es ist. Und seit diesem Moment habe ich nicht mehr aufgehört, mich damit zu beschäftigen, jeden Tag. Ich habe dann 10 Stunden mir alles reingezogen am Tag, was es irgendwie gab, habe schon vor der Ausbildung, die ich dann gemacht habe, diverse Bücher gelesen und mir riesige Hefte angelegt, was man da nicht machen kann. Und tatsächlich stellte sich dann raus, das hatte ich wahrscheinlich als Kind selber auch, wusste ich aber nicht.
Das ist ja hochspannend.
Ah, okay. Und was verknüpfst du damit, dass du sagst, du hast das als Kind auch gehabt? Was hat dich daran erinnert?
Da hat mich in dem Moment gar nichts dran erinnert, aber das kam dann, nachdem ich schon ein Jahr oder so mit Mutismus gearbeitet habe, kam dann so für mich so, wo ich meine Mama nochmal gefragt habe, sag mal, wie war denn das? Ich bin doch auch erst so spät in die Kita gegangen und so. Und dann kam das raus, dass ich da nämlich auch einfach nur neben Tante Rosi saß und alle angeguckt habe und nicht gesprochen habe und die dann gesagt hat nach 3 Tagen, nee, die ist noch nicht so weit.
Ja, die ist noch nicht so weit, ja, genau.
Die ist noch nicht so weit.
Das ist ja etwas, was man auch immer noch hört, ne? Das kommt schon noch.
Das wird noch.
Wie alt warst du da?
Also ich bin dann mit meinem Bruder zusammen, als ich 4 war, in die Kita gekommen. Ja, und vorher hätte ich natürlich, also auf jeden Fall auch gehen können sollen, ne? Wäre wahrscheinlich gut gewesen. Ging aber nicht. Und dann kamen doch so mit der Zeit ganz viele so Sachen, wo ich so dachte, und ich habe diese Kinder einfach auch so im Gefühl oder die Betroffenen. Ja. Ne? Das ist schon sehr hilfreich. Und dann habe ich schon immer gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ein Ding, ne? Dass das so. Und dann mit der Zeit ratterten so Sachen nach und dann schlossen sich so die Lücken und dann dachte ich, na, dann bin ich doch da jetzt aber auch genau richtig.
Das hört sich ganz danach an. Das ist auch diese persönliche Verknüpfung, dieses tiefe Verständnis. Ich glaube, das kann man sich einfach auch nicht ran schaffen, sondern das hat man dann aus ganz persönlichen Geschichten und Biografien. Deine Praxis, die heißt ja Mutwind. Also für mich eröffnet sich direkt die Verbindung zwischen Mut und Mutismus. Ist das sowas, was ich so ein bisschen richtig rein interpretiere?
Ja, also unsere ganzen großen Ansätze, die haben alle dieses Wort Mut mit drin, aber eben als Abkürzung für Mutismus. Und deswegen wollte ich das schon auch ganz gern drin haben. Und dann habe ich eine ganze Weile überlegt und dachte dann aber, nee, dieser Wind, das ist was mich so begleitet, ne? Also so diese Kraft, so ein Wind, der kann ganz hauchzart sein und einen nur so streifen und ganz sanft sein. Und der hat aber auch unglaubliches Potenzial, ganz viel Kraft zu haben und umwerfend zu sein, ne? Und dieses ganze Spielerische auch dazwischen. Und das passt einfach, glaube ich, ganz gut auch zu dem, was ich in der Therapie so mache und dass es eben auch die verschiedenen Nuancen geben soll, wie man Menschen abholt und Und Mut ist eben mein ganz großes Ding. Und ich hatte irgendwann, stand ich in der Uni und habe da unterrichtet. Und dann fiel mir früh morgens so dieses Wortspiel ein, Mutismus, Mut ist Muss. Da habe ich den Mut auch so. Ne? Und der Mut ist eben sowas, den kann man nicht von außen machen.
Ja.
Der muss richtig gedeihen, der muss wachsen. Und das ist ein ganz großes therapeutisches Ziel für mich. Und deswegen habe ich den Mutwind daraus gemacht, dass wir den so sehen und ja.
Das ist ein wunderbarer
das ist ein ganz
Begriff,
tolles Bild,
wo man sofort dieses Bild hat vor Augen. Wir sind mitten im Thema Und du hast es eben ganz kurz angerissen, welche Definition du von der Uni mitbekommen hast. Was genau verstehst du oder was genau versteht man heute unter selektivem Mutismus? Also ich gehe direkt vom selektiven Mutismus aus. Wir grenzen es mal ein bisschen ein.
Ja, der selektive Mutismus, das ist so, dass es ja eine ganz emotional bedingte Selektivität des Sprechens gibt. Und das ist so, dass die Betroffenen, es gibt viele Kinder, aber es gibt auch Jugendliche und Erwachsene, die davon betroffen sind, in bestimmten Situationen oder mit bestimmten Menschen auch nicht sprechen können, in anderen aber schon.
Ja, genau.
Ja, das war kurz und knapp. Also das war sehr eingängig. Es gibt häufig so, sage ich mal, so Parallelumschreibungen oder wenn Menschen an Mutismus denken und das vielleicht auch gar nicht so sehr für sich internalisiert haben, dann denkt man an allgemeine Schüchternheit oder an Sprechangst. Das muss man vielleicht so ein bisschen voneinander abgrenzen oder neu einsortieren. Könntest du das für uns tun?
Ja, auf jeden Fall. Also Schüchternheit ist so, dass das in der Regel so mit einem Fluchtimpuls verbunden ist. So vielleicht so, ich möchte hier lieber nicht sein, ich würde gerne weggehen. Dann wird man so rot und schwitzig und kribbelig. Und so, das legt sich dann aber auch eigentlich so nach 30 Minuten ist das im Grunde durch. Und dann ist es auch wieder ruhiger. Und dann tauen die Kinder auf, die schüchtern sind. Ne? Das ist schon was anderes. Beim Mutismus ist das Besondere, dass es da, also das hat jetzt auch schon so ein bisschen Anklang vom Nervensystem, dass wir da über diese Aktivierung der Flucht hinausgehen in eine Starre. Und damit bekommt das ein ganz anderes Gewicht und auch eine andere Konsequenz. Das hält länger. Also wenn da Kinder 6 Stunden beim Familienfest sind, dann kann das durchaus so sein, dass die 6 Stunden gar nicht sprechen und da starr stehen.
Und diese Starre ist auch deutlich sichtbar.
Also, ja, ne? Die ist deutlich sichtbar. Allerdings ist es so, dass es in jedem Fall auch individuell ist. Es gibt auch Kinder, die nicht so sehr erstarren oder die eher nicht erstarren. Seltener, aber genau. Das ist, wie ausgeprägt das ist individuell recht verschieden.
Sehr unterschiedlich, ja. Mhm. Wenn ich an Eltern oder auch Fachkräfte denke, also Pädagogen in der Kindertagesstätte, im Kindergarten oder Lehrerinnen, welche ersten Anzeichen erleben diese, also Eltern oder Fachkräfte? Eltern deutlich früher als in Bildungssystemen oder im vorschulischen Bereich auch. Aber was sind so erste typische Anzeichen, wo du sagen würdest, wenn ich das umschreibe, dann könnte es sich um ein Kind handeln, was sich im selektiven Mutismus befindet?
Ja, also da ist die Starre schon was sehr, dieses Einfrieren, wenn bindungsferne Personen die Kinder ansprechen. Wie so eine Schockstarre hat mal eine Pädagogin so beschrieben, dass die Kinder in eine Schockstarre verfallen, wenn man sie anspricht. Und auch das Meiden des Blickkontakts mit Bindungsfremderen oder Ferneren. Das kann natürlich auch sein, dass es auch mit den Großeltern nicht geht, ne? Aber genau, so ein starker, hoher Körpertonus, die Mimik ist dann ganz ausdruckslos und natürlich wird eben auch nicht, manche geben gar keinen Mucks von sich, gar nicht.
Ist das denn etwas, was sich innerhalb der Kindesentwicklung aufbaut, was plötzlich da ist? Also, oder ist das ein Entwicklungsprozess, sodass das für Eltern auch gar nicht festzumachen ist?
Das ist eine interessante Frage. Also man, so dass man es so manifestiert, bemerkt, das weiß es so zwischen 2 und 5 oder 3 und 5, dass es so auffällig wird, weil die Kinder in der Regel zu Hause ganz uneingeschränkt sprechen. Ja, und wenn die Kinder dann in der Kita sind, dann ist es manchmal so, dass die Eltern sagen, also nach, ne, wenn dann Erzieherinnen kommen und sagen, ja, also das Kind ist jetzt ein halbes Jahr hier und hat noch gar nicht gesprochen, da fallen manchmal die Eltern aus allen Wolken und sagen, zu Hause redet mein Kind wie ein Wasserfall. Und das kann eben passieren beim Mutismus, weil die, das ist ein Symptom auch, zu Hause natürlich nachholen. Ja, ich finde das ist ganz was Wichtiges, immer die Frage nach der Balance, weil alles in uns ja so nach Balance und Homöostase und so strebt, dass das irgendwie seitengleich einigermaßen verteilt ist. Und wenn ein Kind in der Kita zum Beispiel 6, 7 Stunden schweigt und nicht reagieren kann, nicht antworten kann, dann muss zu Hause nachgeholt werden.
Ja, Und dann ist es auch klar, dass die Sicht der Eltern eine ganz andere oft ist. Und es ist nicht nur so dieses, ja, zu Hause macht der das nicht oder zu Hause kann der das, sondern es ist wirklich tatsächlich so, weil dieses Kind diesen Nachholeffekt im Grunde dann zu Hause hat und ausleben
muss. Also ich habe wirklich nicht selten Eltern erlebt, die ihr Kind zu Hause aufgenommen haben mit dem Handy, um uns zu zeigen, was das Kind alles leisten kann, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Und das ist zu Hause wie ausgewechselt. Also es ist genau das, was du erzählst. Die redet in einer Tour, oder ich habe jetzt zwei Mädchen vor Augen, die haben in einer Tour gesprochen und auch sehr eloquent und sehr fordernd und hüpften durch die Gegend. Etwas, was sie halt im Schulkontext so bei weitem nicht gemacht haben.
Gar nicht dann.
Gar nicht.
Du hast es ja eben schon angesprochen. So einmal ist es so angerissen worden, so das verwächst sich wieder. Gibt es noch mehr verbreitete Mythen oder Missverständnisse? Also wir lachen jetzt, grinsen alle. Die gibt es natürlich. Magst du mal so die 2, 3, 4, die am meisten verbreitet sind, kurz anreißen?
Also ich denke, das Fatalste ist, dass Mutismus oder Menschen, Kindern mit Mutismus häufig unterstellt wird, dass sie da provokant wären oder trotzig oder ignorant oder so. Ne? Was mir immer wieder mal begegnet, wo ich dann auch sofort sage, nein, bitte sprechen Sie davon nicht. Ne? Das ist nicht bös gemeint, aber das macht ja was, ist, wenn den Kindern, also oder über die Kinder gesagt wird, sie würden verweigern, das Sprechen verweigern. Na, das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, das ist ganz, ganz schwierig. Genau. Ich finde da ganz hilfreich, wenn sowas kommt, dass wir sprechen von Körperblockaden. Ja, Mutismus, diese Starre, die Worte bleiben stecken, die Kinder möchten sprechen. Natürlich möchten auch nicht alle Kinder mit jedem immer und überall sprechen. Das möchte ich mal ganz klar sagen. Das sage ich auch den Kindern. Es ist überhaupt nicht nötig, dass mit jeder Person immer gesprochen wird. Wenn man jemanden gar nicht mag oder einer fies zu einem war oder wie auch immer, dann darf man sich das ja auch aussuchen. Ne? Ja. Aber dass dieses Blockierte, das suchen sich die Kinder nicht aus und die möchten mitmachen. Da haben ja Kinder, das ist denen ja auch inne, dass die kooperieren wollen, dass die lernen wollen, mitmachen wollen. Das ist so, dass die dann diese Körperblockade haben. Und da finde ich es ganz hilfreich, ans Stottern zu denken, obwohl das natürlich ein ganz anderes Störungsbild ist, weil beim Stottern überkommt einen das ja auch, ne, ja, diese Blockaden.
Das heißt eben, diese Sichtweise, wenn sie denn nur wollten, könnten sie, aber sie sind ja trotzig zum Beispiel. Das ist das, womit, das sollte gar niemand denken oder in diese Richtung überhaupt sich auch nur bewegen. Oder sowas mit ein bisschen Logopädie, passt das schon, wird schon. Sowas.
Nee, ne? Und ich habe das tatsächlich gerade, also das ist wirklich auch traumatisierend gewesen, also jetzt tatsächlich traumatisierend, richtig mit Flashbacks und so, dass in Kliniken jungen Erwachsenen und Jugendlichen auch gesagt wurde, ihr besetzt hier den Platz, ihr müsst euch nur anstrengen, jetzt mach doch einfach, du kannst doch sprechen, jetzt hab dich nicht so. Das ist natürlich ganz und gar am Thema vorbei und dieses, das finde ich sowas essentiell Wichtiges, das ist auch mein therapeutischer Anspruch, die Kinder wirklich im Innern verstehen zu wollen und versuche, das Verhalten auch des Gegenübers zu verstehen und mich bemühen, den Menschen wahrhaftig zu sehen.
Ja.
Und auf ihn einzugehen. Und dann erst entsteht Sicherheit, dann entsteht Bindung und daraus resultiert dann wieder Mut und kann auch Entwicklung passieren.
Also sprich, das ist natürlich ein sehr, sehr langer Prozess auch in Therapie, der da abläuft.
Kann es sein, ja. Muss es nicht immer, aber es ist in der Regel schon etwas länger.
Ja, wenn Eltern mit Kindern zu dir kommen, ich frage mich auch gerade, sind es die Eltern, die von sich aus zu dir kommen oder ist es auch so oder oftmals so, dass sie den Impuls von außen bekommen haben durch Fachpersonal? Gehen Sie einmal bitte zur Logopädin, weil Ihr Kind spricht bei uns nicht. Oder sind das die Eltern, die da selber die Motivation haben, das zu tun? Und wenn sie kommen, sind das eher Kinder im Vorschulalter oder im Schulalter oder ist das von der Gruppe her ähnlich?
Also den größten Anteil der Betroffenen haben wir schon im Vorschulalter. Dazu würde ich ganz gern sagen, dieses es verwächst sich.
Ja.
Ja, es ist öfter so, dass die Kinder dann aufhören zu schweigen oder sich da ganz doll durchringen und in der Schule dann vielleicht sprechen. Das kann manchmal gehen. Aber wenn das Thema im Kern nicht gut gefasst ist und dem Kind nicht wirklich im Kern geholfen wurde, da diesen Frieden auch zu finden, dann kann das sein, dass daraus ganz andere Sachen entstehen, soziale Phobien, Depressionen, andere Ängste und so weiter. Also dieses, dass sich das einfach so verwächst, das beobachte ich eher nicht, was nicht bedeutet, dass jedes Kind mit Mutismus zwingend Therapie braucht. Mhm. Denn es gibt auch Kinder, die an Mutismus leiden, vielleicht ist er moderat, vielleicht haben die aber auch sehr viel Resilienz, sehr resiliente Eltern, die ihnen da gut beistehen, dann vielleicht auch ein tolles Team in der Kita. Das ist auch möglich, dass sie da genug Regulation und Sicherheit erfahren. Das ist so das eine. Und um auf deine Frage zu kommen, ich habe es jetzt eher so erlebt, dass die Eltern von sich aus gekommen sind, weil die auch wirklich einen hohen Leidensdruck oft haben. Also auch die Eltern. Und dann sehr, sehr, sehr dankbar waren. Ich mache auch Elterngruppen und alle also Workshops und so, dass die auch mit abgeholt sind. Da kann ich nachher auch noch mal ein bisschen was zu sagen zur Arbeit mit den Eltern. Das ist super wichtig. Also ich habe es eher nicht so erlebt, dass die so geschickt wurden.
Und wenn du jetzt sagst, nicht jedes Kind mit selektivem Mutismus braucht Therapie, wo würdest du sagen, gibt es da eine sichtbare Grenze? Also du hast ja gerade schon gesagt, wenn sie sehr resilient sind, wenn die wirklich gut begleitet sind, ist es dann so, sie lernen einfach damit zu leben und es gehört ein wenig mit zu ihrer Persönlichkeit, dass sie vielleicht zurückgezogener sind als andere? Oder? Nein, oder ist es dann doch so, es wächst sich dann doch aus? Ich bediene mich da.
Ich würde nicht von Auswachsen sprechen und von das ist dann eben Teil, sondern da kann eine Sicherheit entstehen und ein Mut wachsen und dann kann das überwunden werden. Also Mutismus ist das Wunderschöne, es ist ein sehr schweres Thema von der Sache. Ne? Eine kindliche Angststörung in der ECD-11. In der Klassifikation wird es eben jetzt als Angststörung auch klassifiziert. Und das ist natürlich was Schwerwiegendes. Die Kinder können nicht Teil der kindlichen Gesellschaft so sein, oft. Ne? Und das Schöne ist aber, wenn man damit gut umgeht, wenn man da weiß, wie, dann kann man das komplett auflösen. Also bis zu komplett. Ne? Es gibt ja auch natürlich Varianten. Abstufen. Das ist auch eine ganz individuelle Sache. Aber es gibt unheimlich viel Hoffnung. Und umso früher man beginnt, umso besser ist die Prognose. Und das gibt natürlich sehr viel Mut. Und wenn wir jetzt ein Kind haben, was in der Kita eine ganz wunderbare Integrationserzieherin hat, zum Beispiel, die vielleicht sich damit auch auskennt, nicht? Gibt zum Beispiel auch Fortbildung an Kitas und Schulen und dann wissen die schon so ein bisschen mehr und können darauf irgendwie mehr eingehen. Und wenn das gut klappt, muss es nicht zwingend noch eine therapeutische Versorgung geben. So als ein Beispiel. Ja. Aber ich meine, da muss dann natürlich auch eine Entwicklung zu sehen sein.
Ja, das ist richtig. Ich denk gerade an ein Beispiel. Ich habe mich in dieser Woche noch mit einer Grundschulkollegin unterhalten, die ein Kind hat, wo sie von ausgeht, das hat selektiven Mutismus und die aber sagt, es spricht aber mit den Kindern auf dem Schulhof und ich weiß jetzt gar nicht, was ich tun soll. Also ich nehme das wahr und die ist auch in der Klasse komplett, das Mädchen komplett zurückgezogen. Aber ist das überhaupt selektiver Mutismus oder lasse ich das jetzt einfach so stehen? Also ich erlebe da häufig so eine Hemmschwelle, näher ich mich jetzt diesem Thema oder reiße ich da irgendwas auf, was ich gar nicht will, das ist schon schwierig manchmal.
Das ist schwierig, zumal, also ich empfehle den Lehrkräften oder auch den Pädagogen dann auch ganz gern, dass sie nicht einfach so dieses Wort in den Raum schmeißen. Ne? Weil wenn man dann anfängt zu googeln, da kann einem ja als Elternteil auch ganz schwindelig werden. Deswegen direkt mit dem Verweis, melden Sie sich mal da oder schauen Sie, da gibt's es gibt ein paar Videos. Ich habe auch mal eins gemacht, wo dann auf mich auch oft Eltern zukamen und gesagt haben, oh, das hat mir so Hoffnung gegeben und ich habe mein Kind so wiedererkannt. Ne? Also das sollte beides passieren. Es sollte nicht mit dieser Diagnose einfach so hantiert werden, sondern es sollte auch dieses, da gibt es Leute, die kennen sich da sehr gut mit aus. Es gibt eine wirklich gute Prognose. Da und da können sie sich hinwenden. Wir atmen mal zusammen eine Runde durch. So, das könnte schon erstmal ein wichtiger Schritt sein, um da nicht direkt den nächsten Schock hinzuwerfen.
Ne? Ja, also das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Um da nochmal das so zu entwerfen, ist dann ein früher Behandlungsbeginn sehr sinnvoll und ist das Abwarten so, dass es dann auch Folgen haben könnte? Also wenn ich das jetzt sehe, dass ich Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen habe, macht generellen Sprachentwicklungsstörungen, macht der frühe Behandlungsbeginn absolut Sinn und meistens kommt er auch relativ spät. Wie sieht das beim selektiven Mutismus aus?
Das ist tatsächlich so, dass der, also umso früher der Behandlungsbeginn ist, umso besser ist es für die Kinder, umso besser ist die Prognose. Mhm. Das ist ja ganz, ganz wichtig, zumal die Kinder in der Therapie ganz viel am Selbstwert arbeiten, ne? Und auch dieses Teilhaben in dieser kindlichen Gesellschaft gefördert wird. Die soziale, emotionale Entwicklung wird gefördert, Bindungsverhalten wird vielleicht auch nachbeeltert. Und genau, das Stressmanagement und die Resilienz können positiv beeinflusst werden. Das ist total wichtig. Ja, und dann kann man natürlich auch als Therapeutin das Umfeld positiv mit ins Boot holen. Das ist super wichtig, die Eltern auch ja, vielleicht von dem einen oder anderen belastenden Thema mitzuerlösen und auch ja, den pädagogischen Fachkräften oder den Lehrkräften auch zu sagen, so und so, und da gemeinsam zu arbeiten, um das ganze System oder die Systeme rund ums Kind auch zu stabilisieren. Hm.
Das heißt, es unterscheidet sich aber auf jeden Fall die Arbeit natürlich mit Kindern im Kindergartenalter und von der Arbeit mit Kindern, die schon im jugendlichen Alter sind, wo wahrscheinlich es auch um mehr Selbstverantwortung geht und wo das Umfeld des Jugendlichen dann eben nochmal anders einbezogen wird als eben bei den ganz kleinen Kindern.
Ja, natürlich. Das ist ganz unterschiedlich. Das kann auch bei kleinen Kindern ganz interessant sein, wenn da die Eltern zum Beispiel nicht so zugänglich sind. Das erschwert das Ganze, ne? Mhm. Umso mehr da alle zusammenarbeiten, umso besser ist es. Also mal noch ganz kurz zum Thema Prognose. Das finde ich immer ganz spannend. Also in einer Langzeitstudie, da ist wirklich zu sehen, dass 74% der Behandelten eine komplette Remission haben oder aber auch massive Verbesserung der Symptomatik. Das ist also wirklich eine Aussage.
Ich glaube, die Zahl ist einfach für Eltern und eben Kinder und Jugendliche total bedeutsam.
Ja, das ist
einfach, wenn sie diese Starkzahl hören, ist schon, wirst du wahrscheinlich auch relativ an den Anfang der Therapie stellen, könnte ich mir vorstellen.
Sage ich eigentlich gar nicht, aber ich muss sagen, dass die, also die Erfolge, die sind toll. Also aus der eigenen Praxis kann ich das nur so sagen. Also ich kann mich jetzt nicht an ein Kind erinnern, wo es, oder einen Menschen, wo es so gar nicht ging. Also. Mhm.
Gibt es irgendwas, was dich aus deiner Praxistätigkeit, irgendein Erfolgsmoment oder so eine Geschichte, die dich besonders berührt hat?
Ich habe darüber vorher schon nachgedacht und das ist so schwer, weil mich das immer alles doch, die sind dann auch in dieser Zeit ein guter Teil von mir, ne? Es ist eine ganz nahe Arbeit. Das mache ich nicht so nebenher. Ich kann mich erinnern, also was für mich eine große Bedeutung hatte, waren so Sprachnachrichten von Kindern zu bekommen aus dem Urlaub, die vorher noch gar nicht so gesprochen haben.
Toll.
So. Oder ich habe jetzt eine Jugendliche, das war ganz schwer, die ist wirklich immer 5 Kilometer gelaufen bis zu mir, weil die so Angst vorm Busfahren hatte auch. Und dann ist die, obwohl die so sozialphobisch war und so, da ist die wirklich jedes Mal, jede Woche so einen weiten Weg zu mir gelaufen und saß da und es war ganz, ganz schwer für sie. Also sie konnte ein bisschen schreiben, aber konnte sich ansonsten, war sie auch sehr starr im Körper. Mhm. Und da bin ich ganz beharrlich mit ihr dran geblieben. Wir haben uns auch teilweise lange nicht gesehen, weil sie dann länger weg war und auch Klinikaufenthalt. Und wir hatten aber dann übers Handy auch Kontakt. Und auch da war sie ganz zurückhaltend. Und dieses, dass ich aber so beharrlich dran geblieben bin mit ihr und einfach da war, immer wieder, so ganz klar. Die hat spricht dann, jetzt.
Sowas meinte ich.
Also
großartig.
Neulich saß sie einfach da. Und ich bin ja jetzt neulich umgezogen. Und dann meinte ihre Mama noch, ja, Pia, wir wollen dich so gern noch verabschieden, wir würden gern rumkommen. Ich sagte, ja, natürlich, kommt ja noch mal rum. Und dann saß sie da und sprach mit mir und ich dachte,
oh,
Was ist jetzt hier los? In Sätzen. Krass, in, also ja. das war total toll.
Das hat selbst dich überrascht an der Stelle.
Das ist jedes Mal auch wie so ein kleines Wunder bei jedem Kind, wenn das dann so kommt und dann darf man das ja nicht so zeigen. Ne? Also dann geht ja innerlich.
Ja, genau.
Geht's ja
Feuerwerk.
Schon Feuerwerk, genau. Und dann darf ich aber nicht sagen, Mensch, toll, ne? Sondern dieses Scheinwerferlicht, das ist ganz, ganz unangenehm natürlich für Menschen, die eher so zurückgezogen sind. Ja, und dann war ich tatsächlich mal auch ganz glücklich über die Corona-Zeit, als ich mit Maske arbeiten musste, weil ich dachte, oh, dann sieht sie wenigstens meinen Riesengrinsen nicht so. Ja, nee, das ist schon doch jedes Mal auch was ganz Besonderes.
Aber das war bei diesem Menschen, den du gerade beschrieben hast, dann auch, hörst du zumindest raus, ein etwas weiterer Weg, also von der Dauer her.
Ja, und es sind auch ganz viele Sachen unten drunter, die auch schwerwiegend sind. Ne? Das ist nicht immer so. Aber jedes Schweigen hat natürlich auch seine Sinnhaftigkeit. Jede Störung hat eine Funktion, so, ne? In seinem Leben. Das ist so meine Haltung. Und die hilft mir ganz gut, Sachen auch einzuordnen und zu gucken, so, was könnte es sein? Welcher Sinn könnte sich dahinter verbergen? Und das mache ich vorher schon in den Gesprächen. Wenn die Leute schon erwachsen sind, dann kann man das zum Beispiel vorher per E-Mail schon so ein bisschen Anamnese machen, dass man fragt, wie es so ist. Und wenn die Kinder sind noch, dann kommen die Eltern oder meistens lade ich mir gern einen Elternteil ein, dass man schon so wirklich eine gute, fundierte Anamnese hat und weiß, okay, ich muss ganz da aufpassen auf die und die Geräusche zum Beispiel. Oder ne, es gibt Kinder, die eben auch, und da können wir gleich mal, wenn ihr wollt, kurz einen kleinen Schlenker zum Thema Ursachen kommen.
Ja, sehr gut.
Ja.
Genau, also es gibt Kinder, die eben Sachen auch erlebt haben und dann vielleicht medizinische Interventionen hatte ich mal oder mehrfach schon. Und eine wurde so rausgefräst aus diesem Hüftspreizgips, den es nach der Geburt gab.
Okay.
Dass sie eine Hüftgestellung hatte. An sich keine dramatische Sache. Aber wenn es vielleicht in der Vorgeschichte der Familie auch schon ängstliche, depressive oder zum Rückzug oder Mutismus neigende Anteile gibt, dann kann das sein, dass das Kind das eben schon in seinem genetischen Rucksack hat. Und dann gibt es vielleicht eine überwältigende Situation wie eine ganz schwere Geburt oder Stress vor der Geburt in der Schwangerschaft. Das sind so ganz häufige Sachen. Das ist so eine ganz sensible Zeit, wo die Stressachse der Mutter ganz doll mit der des Kindes auch verbunden ist und wo sich schon sehr die Weichen stellen. Und da war das so, dass das Kind diese Spreizwindel oder wie man das, diesen Gips umhatte.
Mose,
und dann
wurde
sie wurde sie rausgeflext und sie wurde nicht verletzt, aber das lief alles recht dramatisch. Sie hat ganz doll geschrien, dann ging die Flex nicht, hat sich verheddert und dann musste da irgendwie ganz schön rumhantiert werden. Und deswegen konnte dieses kleine Mädchen mit allen Geräuschen, die so Rasenmäher waren oder, wir haben halt in der Praxis so einen kleinen Mixer, der macht natürlich auch so Geräusche, so ein Spielmixer. Und dann wusste ich, aha, dann nehme ich mal den lieber nicht. Gleichzeitig war das aber auch ein tolles Messinstrument, weil als sie sich den dann einfach genommen hat irgendwann und damit gespielt hat und es war überhaupt kein Ding mehr, wusste ich, aha, da sind wir jetzt ein ganzes großes Sicherheitsstück weiter, da konnte sie schon was hinter sich lassen.
Ja.
Also ja, ganz spannend, so einen Einblick zu haben. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele und jeder ist für sich und jede Ursache, jetzt hast du gerade eine beschrieben, ist auch wieder ganz für sich nur. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ursachen, die letztendlich dafür sind. Und meistens ist es vielleicht auch so, aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen aus der Praxis, weiß man vielleicht auch die Ursache gar nicht.
Ich gebe mir da schon große Mühe, mit den Eltern hinzuschauen, was könnte es mal für ein überwältigendes, und da, also ich sage das mal ganz kurz, aber wir gehen da nicht in die Tiefe. Ich arbeite sehr nervensystemsbasiert, weil Angst und Stress entstehen, sind was ganz Körperliches. Wenn wir mal überlegen, dann geht's im Körper total ab. Und das ist oft noch, bevor so Gedanken kommen, da ist vorher schon so ein Gefühl im Körper. Und um da zu schauen, wann gab es mal ein überwältigendes Erlebnis, das so heftig war, dass uns das noch in den Gliedern steckt. Da schaue ich mit den Eltern im Anamnesegespräch mal hin und dann gucken wir uns das an. Und das können manchmal banale Sachen, also in Anführungsstrichen banale Sachen sein, wo man, also es muss kein Unfall sein, ne? Das können Eine Mutter hatte ihre die Beziehung zu ihrer Doktormutter während der oder durch die Schwangerschaft wurde ihr die aufgekündigt. Die war wie ihre eigene Mutter und war dann so sauer, dass sie schwanger geworden ist, dass sie da komplett rausgeholt hat. Und das war ganz traumatisierend und mit großer Trauer und einem großen Stress und einem großen Druck verbunden. Und das war eben in der Schwangerschaft. Und das können, ne, da war dann, kam dann eben auch noch eine genetische Komponente mit dazu. Die ist sehr häufig da, auch bei über 70%. Genau, und dann kann das dann natürlich auf fruchtbaren Boden fallen. Und dann ist das gut, den Eltern einerseits irgendwie auch da dieses vielleicht Schuldgefühl zu nehmen oder auch nochmal zu schauen, wie können wir vielleicht diesen Stress hinterher auch noch aus dem Körper lösen. Deswegen arbeite ich sehr körperorientiert und auflösend. Genau, und ja, dann auch zu gucken, an welcher Stelle war es vielleicht für das Kind überwältigend. Ne? Mhm. Umzüge, es können Umzüge auch sein. Es ist aus dem Vertrauten raus und genau.
Du guckst genau hin. Also das ist so, dass du schaust dir das ganz genau an, alle Beziehungsaspekte, gehst wirklich rein in die Anamnese. Sind Eltern überrascht, dass du so arbeitest und nicht so sehr zunächst an Sprache?
Also das finde ich jetzt auch, ich schiebe nochmal eine Frage dazwischen, weil was ich wirklich interessant finde, ist, es geht ja da eigentlich, und deshalb ist das, was du jetzt sagst, eine spannende Frage, es geht ja gar nicht darum, das Kind muss jetzt sprechen, sondern dein Blick ist ja viel tiefer und setzt ganz woanders an.
Das meinte ich.
Ja, ja, ich arbeite ja nicht, also ich arbeite lieber an den Ursachen und nicht nur symptomorientiert. Natürlich arbeiten wir auch an den Symptomen, aber immer auch in Einverständnis mit den Kindern und auch erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Und in der Regel ist das so, dass durch das Entstehen dieser Sicherheit, die ich den Kindern gebe und durch die Sachen, die wir dann so machen und die Sicherheit, die auch die Eltern haben, löst sich dieser Knoten schon in der Brust, der sonst das Sprechen so festhält, relativ zeitig. Das erlebe ich echt häufiger. Ich kann mich an so einen wunderbaren Moment erinnern, da hatte ich ein Gespräch, vorher eine Anamnese mit einer Mutter, die unheimlich skeptisch war, misstrauisch, aus Gründen natürlich auch, mit anderen. Und wir hatten ein sehr schönes Anamnesegespräch und dann ging sie und kam dann mit dem Kind wieder. Der war auch erst 2 oder so, 2,5 und ganz hat wirklich sehr starkes mutistisches Verhalten gezeigt. Und er kam in die Praxis, flitzte, guckte mich an. Die Mutter sagte, hallo, wieso hallo, alles nett. Und dann hat er gelacht, ist in die Praxis, ins Zimmer und so, Pia, guck mal, und fing dann an zu sprechen, zu spielen. Und ich stand da und habe die Mama angesagt, ist ein bisschen anders als das, was wir besprochen hatten. Und sie stand da völlig schockiert und war so, das hat er noch nie gemacht. Und das ist aber keine Zauberei, das hat damit zu tun, dass die Mutter bei mir schon Sicherheit erlebt hat, sich sicher gefühlt hat und genau so auch dahin gekommen ist. Das hat das Kind natürlich gespürt.
Genau, ja.
Toll.
Ja, die Eltern sind, um die Frage nach der Irritation zu beantworten, nee, ich erkläre das relativ transparent, was wir da machen und warum. Und das ist ja, also viele von uns Therapeuten, über 88% der Therapeutinnen, die hier in Deutschland Mutismus behandeln, sind aus der logopädischen, sprachtherapeutischen Ecke. Das bedeutet, da rede ich von Menschen, die Weiterbildung dazu haben, qualifizierte. Da bin ich ganz große Vertreterin davon, dass bitte danach schauen, dass es qualifizierte Weiterbildung dazu gibt oder die besucht wurden, das kann man jetzt nicht einfach so behandeln. Das ist schon sehr speziell.
Ja, das ist es wirklich. Was glaubst du, wenn ich jetzt mal aufs Kind gucke, was sind für dich typische Hürden beim Übergang von diesem nonverbalen zum verbalen Ausdruck? Und wie gehst du damit um? Gibt es da etwas Spezielles, wo du uns einen Einblick drin gewähren kannst?
Also was da sehr speziell ist, ist, dass zum Beispiel der Umgang oder das Ansprechen, ne, also das sind so Sachen, die fallen den Kindern ganz schwer, so Kommunikation zu initiieren und auch bitte, danke, hallo, tschüss, so das sind alles Sachen, die sind sehr schwierig. Und da übe ich tatsächlich mit den Kindern ganz kleinschrittig in Rollenspielen dieses Ansprechen und wie man da sich so dabei fühlt. Das gucken wir uns dabei auch an. Und das kommt dann wieder aus der Verhaltenstherapie. Also in der Therapie nutze ich ganz viele verschiedene Elemente. Alles, was ich habe, nutze ich halt, was eben passt. Ne? bei manchen passt das eine gar nicht, bei anderen total toll. Und deswegen ist ein großer Handwerkskoffer immer ganz gut methodisch. Und bei den Kindern, wenn die jetzt sagen, ja, auf dem Schulhof, ich traue mich nicht, die anzusprechen oder ich habe gar keine Freunde und ich würde aber so gerne, dann ja, machen wir tatsächlich kleine Rollenspiele. Und ich bin immer zuerst das betroffene Kind, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir eine Skala, auf der wir einschätzen, wie stark war denn die Anspannung beim Ansprechen, beim Üben. Und am Anfang ist die noch extrem krass. Das ist ja klar, ne? Also wenn ich da sitze und ich gehe dann auch rein ins mutistische Verhalten und ich soll dann sagen, hallo, boah, das ist richtig hart. Und dann bin ich vielleicht am Anfang, ist die Spannung noch so richtig weit oben bei einer 8 oder so, ne? Und dann habe ich es aber einmal geschafft und dann merke ich schon, oh, jetzt entspannt sich es ein bisschen und sage, ich mach's gleich nochmal. Ich merke jetzt,
Bin bei einer 4.
Na, noch nicht, aber es geht dann immer 5. weiter runter. Genau, und dann dann irgendwann ist so, oh, jetzt ist ja richtig easy. So. Und dann machen wir auch den Tausch und die Kinder sind so, oh cool, bei Pia ist es ganz schnell leichter geworden, will ich jetzt auch wissen. Möchte ich auch probieren, wie das geht. Und dann, genau, machen wir das auch. Habe ich so eine hübsche Skala mit verschiedenen Farben, da kann man das dann super zeigen. Da sind die auch ganz genau, das ist total schön. Genau, und dann desensibilisiert man sich auch dadurch. Und das finde ich was sehr Spezielles, weil es ist nicht so, dass die Kinder zack dann einfach mitten anfangen zu sprechen in der Kita, sondern dass man das schon ganz kleinschrittig oft vorbereitet.
Ja.
Und wenn es dann aber losläuft, dann läuft es in der Regel schon ganz voran. Aber es, was eben noch so eine zweite Spezialität ist, es sind eben auch immer Rückschritte möglich. Immer mal, ne? Also es heißt nicht, einmal geschafft und dann läuft das schon. Das ist natürlich abhängig davon, wie sicher fühlt sich das Kind gerade. Gibt es vielleicht, also was ein ziemlicher Killer ist, sind immer so zwischendrin so so Feiertage.
Ja.
Ah ja, okay.
Ja.
Alles kommt durcheinander. Mhm. Die gewohnte Ordnung. Ach du meine Güte.
Ja. Mhm. Ja, das ist
Krankheiten
richtig.
Krankheiten oder so, ne? Das,
Das sind ja Sachen, die alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben, egal in welchem Kontext, sofort wahrnehmen. Die Kinder kommen aus den Weihnachtsferien und
das heile Durcheinander.
Es ist Durcheinander. Manchmal ist es aber auch so, dass sich Dinge setzen. Man nimmt aber häufig eher dieses Durcheinander wahr bei den Kindern, wo es eben schwierig war. Aber du hast ja gerade schon diese körperorientierten Methoden angesprochen, dass das so ein ganz besonderer Schwerpunkt ist. Magst du da noch ein bisschen was zu ausführen?
Ja, ich würde es mal kurz umreißen. Also ich finde das ganz schlau, eben wie gesagt, mehr hinzuschauen, nicht nur das Symptom zu behandeln, sondern wirklich zu gucken, wo sitzt es vielleicht? So, und wie können wir da diesen Knoten lösen? So sehe ich es immer ganz gerne. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht zur körperorientierten Bindungserziehungs- und Entwicklungs-, nein, Bindungsbeziehungs- und Entwicklungstraumatherapeutin. Und zusätzlich auch noch Hypnose, was ja auch durchaus eine körperorientierte, also Einfluss auf unser Nervensystem hat. Das mache ich mit den Kindern auch ganz gern. Und Brainspotting mache ich seit einer Weile. Das ist eine ganz tolle Methode. Weil die so unbekannt ist, kann ich die ganz kurz erklären. Beim Brainspotting geht es über so Arbeit mit den Augen. Also vielleicht kennen einige EMDR. Das ist es nicht. Aber es arbeitet auch mit den Augen. Und jeder kann sich mal kurz fragen, wenn man an den letzten Urlaub denkt, wo es mal so richtig schön war. Wenn man sich da mal jetzt so kurz hinträumt und an so einen Moment denkt, wo man denkt, boah, da lag ich irgendwo. Mein Gott, war das schön. Und wenn man sich so vorstellt, wo gehen dann die Augen hin? Das macht nämlich der Körper eigentlich alles ganz alleine.
Ganz alleine. Das ist.
Und wenn wir dann die Augen zum Beispiel irgendwo oben links haben und dann sagen, ja, jetzt bin ich gerade voll in dem Gefühl von diesem wunderschönen Urlaub. Und dann guckt man mit den Augen jetzt ganz nach unten.
Ja, das ist ein anderes Gefühl. Ganz anders.
Genau. Zack, ist es weg. Und wenn wir Trauer oder Trauma oder irgendwas Schlimmes haben, dann gucken wir auch an einen Punkt. Und da mit diesem Punkt, das ist so ein Punkt zum Fokussieren. Und da kann ganz in der Tiefe des Gehirns passieren Verarbeitungsprozesse. Das heißt, es ist ganz weit weg vom Denken, ist auch wieder eher so im Unterbewussten. Mhm. Und da kommen, also das ist eine Sache, wo man so eine Kleinigkeit nehmen kann, wie so ein kleines Kuscheltier nehme ich bei Kindern gerne. Und dann sucht man den Punkt, wo spürt das Kuscheltier im Körper am meisten, dass das gerade ganz, ganz schwierig ist mit dem Sprechen. Mhm. dann gehe ich das so lang von links nach rechts, ganz langsam, und das Kind zeigt mir dann, da ist es am schwersten im Körper für das Tier. Da ist es richtig krass. Und dann legen wir das Kuscheltier dahin und dann schauen wir. Und da lasse ich dann auch erstmal ein bisschen Ruhe einkehren, und in diesem Moment, wo wir da zusammen hinschauen, dieses Hinschauen, da passiert die Verarbeitung ganz in der Tiefe des Körpers. Und es ist irre, was das kann. Ich bin jedes Mal ganz wunderbar schockiert, wie tief das wirkt. Also mit Erwachsenen macht man das, mache ich das auch dann nicht mit einem Kuscheltier, sondern mit so einem Zeigestab. Und da lassen sich so ganz sanft festgefahrene Muster so auch und traumatische Erfahrungen lösen, ohne dass man Worte dafür braucht. Ja. Und ohne dass man ins Trauma rein muss, dass man groß irgendwas ansprechen muss. Man hat vielleicht eine Situation, die der Mensch mitbringt und sagt, oh, das mit der Windel zum Beispiel, ne? Die Kinder werden manchmal die Windel auch nicht so schnell los. Dass man daran dann zusammenarbeitet, und da habe ich sensationelle Erfahrungen mitgebracht. Ja, also das ist so das, und es gibt unheimlich viele wunderbare Sachen, die man machen kann, um Ruhe ins Nervensystem und in den Körper zu bringen, um wirklich in eine Entspannung zu kommen. Das kann man toll über Körperübungen machen, da gibt es wunderschöne Sachen. Die Reise des Schmetterlings liebe ich zum Beispiel sehr. Da darf sich jeder eingeladen fühlen, das einfach mal zu machen. Danach ist man ganz, und das eignet sich auch für jeden Menschen.
Ja. Ich glaube, da können wir fast noch mal einen genaueren Blick drauf werfen.
Das hört sich ganz danach an. Also das ist ja für ganz, ganz viele Bereiche, die schwierig sind in schulischen, in beruflichen Kontexten, im Grunde anwendbar, um auch so Entlastung zu schaffen und Ruhe zu schaffen. Und ja, ich glaube, das wäre wirklich was wir uns mal genau...
Was wir nochmal vertiefen könnten. Ja, das denke ich auch.
Gerne.
Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Umgebung, die in die Kinder ja hineingeworfen werden, Schule und Kindergarten, das ist ja wirklich etwas, was so eine ganz neue Welt ist für Kinder generell. Und jetzt für Kinder, die sich im selektiven Mutismus befinden, vielleicht nochmal eine ganz andere Hürde haben. Wie bindest du diese Einrichtung in den Therapieprozess bei dir ein?
Das ist mir was ganz Wichtiges. Also einerseits, als erstes gibt es für mich immer das Gespräch mit den Bezugspersonen. Die Anamnese, das ist ganz wichtig, um das besser zu verstehen, was da Hintergründe sein können. Und dann lerne ich das Kind kennen. Und wenn ich das Kind schon ein bisschen kenne, dann gibt es immer ein Gespräch mit der Schule oder mit der Kita oder dem Berufsbildungswerk oder wo auch immer die dann eingebunden sind, die Betroffenen. Und ich biete auch Fortbildungen an, unterschiedlichen Umfangs. Wenn jetzt Leute sagen, oh, wir hätten gerne mal so einfach 3 Stunden so einen Impulsvortrag und wüssten gerne, was machen wir da so ungefähr, dann geht es. Aber ich kann auch 3 Tage Fortbildung geben oder Uniseminare über das ganze Semester. Das sind so Sachen, die ich immer auch anbiete. Und dann gibt es in regelmäßigen Abständen Beratungsgespräche, Austausch. Und das ist jetzt eben, um da uns allen auch ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, entsteht da jetzt ein Buch. Das schreibe ich jetzt.
Das ist gut.
Mutismus in der Kita über den Herder Verlag. Das soll dann nächstes Jahr raus sein. Und dann machen wir parallel auch noch die Leitfäden für die Schule. Und die Zahnarztpraxis, das sind jetzt so die nächsten. Aber genauso, dass es eben auch gutes Material gibt, dass die Leute was an die Hand bekommen. Es gibt natürlich auch wunderbare Literatur schon, von Nitzer Katz-Bornstein zum Beispiel. Oder da gibt es tolle, tolle Sachen. Aber ich hatte so das Bedürfnis, ganz kurz und kompakt die wichtigsten Sachen in der Hand zu haben. So ein Heftchen, was man einfach, zack, guckt man rein, hat man es parat, wo man nicht so gleich ein richtig dickes Fachbuch haben muss, sondern was so ganz praktisch ist. Da hatte ich so ein Bedürfnis danach. Und so ist das dann auch entstanden. Genau. Also das mache ich viel. Und dann auch viele praktische Tipps und in der Kita oder Schule, dass wir auch überlegen, okay, wie könnte es zum Beispiel auch sein mit einem Nachteilsausgleich? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Da habe ich auch eine tolle Kollegin, die Julia Sporkmann, die da auch tolle Arbeit leistet und die eben selber auch Lehrerin war und ein mutistisches Kind hat und da systemische Beratung anbietet und eben auch ganz toll mit den Schulen und den ganzen rechtlichen Sachen Bescheid weiß. An die würde ich immer verweisen, wenn ich es nicht weiter weiß. Aber Nachteilsausgleiche zum Beispiel sind was ganz, ganz Essentielles, weil die Kinder, solange das eben noch nicht geht mit dem Melden oder sonst irgendwie, ne, mit der mündlichen Beteiligung, ist es natürlich nicht gut für das Kind, wenn es dann noch zusätzlich unter Druck gesetzt wird. Ne?
Warst du auch schon mal an Schulen selber, also vielleicht gerade bei jugendlichen Klienten, Klientinnen?
Und also um die zu begleiten, meinst
genau,
du jetzt in
also
der Schule?
Also in Schulen, wo du eben Ältere, ja, wo du Jugendliche begleitest, dass du da mit den Kindern gearbeitet hast in Kontextschule?
Also ich war schon mit in Schulen, aber ich habe die jetzt nicht so regelmäßig im Unterricht mit begleitet. Es gibt TherapeutInnen, die das machen, die ich kenne, immer mal. Das war jetzt tatsächlich bei mir logistisch in diesem großen Berlin nicht so möglich. Jetzt hier im schnuffigeren Erfurt, denke ich, sind da ganz andere Möglichkeiten. Ja, das habe ich tatsächlich einfach zeitlich nicht so gut eingerichtet bekommen. Es war aber auch nicht so nötig bei denen, die ich da jetzt begleitet hatte. Eine war tatsächlich dann eine ganze Weile Schulabstinent und die haben wir dann aber über eine, das fand ich auch ganz interessant, wir haben Jahre gebraucht. 3,5 Jahre war sie nicht in der Schule. Das war fatal. Und dann haben wir einen riesen Wirbel gemacht und verschiedene Anlaufstellen, die Helping Hands und so weiter, alles angeschrieben. Und dann ist sie jetzt in einer Lerngruppe von der Caritas und das klappt ganz gut. Also wenn man so sozialphobische oder ne, mit anderen, das fand ich tatsächlich schwierig und da sind wir auch dabei, noch eine bessere Hilfeliste uns zu erarbeiten. Im interdisziplinären Mutismusforum, da bin ich auch Mitglied und da sind wir so 30 ExpertInnen aus Deutschland und genau, da treffen wir uns immer mal und überlegen so heiße Themen und da wollen wir auch so eine Liste erstellen, dass man einfach noch besser weiß, ah okay, bei Schulabstinenz und dem kann man da auch mal da und da fragen. Weil wenn man sich immer als Einzelperson da hinsetzt und denkt, oh Gott, wie geht das? Das Jugendamt weiß auch nicht immer alles und für so speziell gelagerte Sonderfälle ist es schon ganz gut, wenn man ein bisschen was weiß dann.
Ja, du bist da unfassbar breit aufgestellt, also in ganz vielen beruflichen Facetten. Wir haben noch eine Sache ganz am Anfang so, ja, nur ganz kurz angerissen und ich glaube, das wird der Sache auch nicht gerecht. Das finde ich ganz wichtig. Es gibt ja die Plattform mutismus.de und das ist die Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V. Da bist du im Vorstand.
Ja.
Was hat sich denn der Verein zur Aufgabe gemacht? Wofür steht er?
Also, der Verein hat sich vor allem zur Aufgabe gemacht, dass wir das Thema Mutismus präsenter werden lassen, dass da bessere Aufklärung stattfindet, dass die Hilfen besser zu entdecken sind. Wir haben zum Beispiel, also es gibt verschiedene Therapeutennetzwerke, das haben wir auf der Seite, aber wir bieten auch jetzt seit ein paar Jahren jetzt Webinare an, die kostenfrei sind und zu verschiedenen Themen, sodass eben die Betroffenen, die Angehörigen, Interessierte und auch Fachkräfte gut was lernen können und sich auch vernetzen können. Also es ist eine Plattform und es ist die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und dann sind wir natürlich ganz engagiert, immer mit unserer Tagung, die wir einmal im Jahr organisieren. Das ist was ganz Tolles.
Die ist jetzt in Erfurt, habe ich gesehen.
Die ist jetzt in Erfurt. Ja, das hatte ich mal so angestoßen. Das fand ich irgendwie ganz gut. Ja, weil wir hier mit der Uni auch ganz viel zusammenarbeiten. Ja. Die sind auch ganz engagierte, gerade die Frau Dr. Amelie Abaka-Heidemann, die ist eine ganz engagierte, tolle Therapeutin oder so Frau auch und hat da auch ganz viel Erfahrung. Genau.
Und wer wendet sich da alles an euch über diese Plattform? Das ist bestimmt die Bandbreite doch riesengroß, oder?
Ja, die ist wirklich groß. Also vor allem sind es schon Betroffene und deren Angehörige. Das ist natürlich auch ein Selbsthilfeverein, ne? Das ist schon das ganz Große, aber eben auch sehr viele Fachkräfte. Und jetzt haben wir auch so eine, die sagt, Mensch, ich bin Supervisorin und im Bereich Mutismus schon so lange unterwegs. Ich würde da gerne was anbieten. Und das wächst irgendwie stetig weiter. Das ist ganz toll. Also der Austausch darüber ist auch super. Und wir sind 3 Leute im Vorstand. Und mein Vorstandsamt ist das für spezielle Aufgaben. Und genau, da geht es darum, dass ich hier in Erfurt jetzt eine Zweigstelle wahrscheinlich dann, also hier aufmache. Die ist dann mit in meinem Institut drin. Mhm. Und meine weitere Aufgabe ist dann noch die ganze, die Presseanfragen und die Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen zu bedienen.
Also ist schon,
also da gibt's noch andere. Mhm.
Ja, ist schon eine wichtige Anlaufstelle. Also allein die Internetpräsenz, die da ist, weil da viele Informationen drinstecken, für alle, die sie noch nicht kannten. Und ihr habt wirklich ein breites Angebot, was ihr zur Verfügung stellt.
Ja, auch viele Flyer und so weiter. Also genau, und dann haben wir auch immer mal wieder Leute, die eigene schwierige Fälle haben, wo wir sagen, okay, über die und die Seite können sie nach Therapeuten gucken oder aber wir bieten direkt mal auch eine Beratung an oder so, ne? Dass man da zueinander findet.
Da könnten wir jetzt eigentlich sagen, so, das war's jetzt, liebe Leute. Guckt euch einfach mal die Seite an und schaut mal, dass ihr euch da Informationen sucht. Aber ein Podcast lebt ja davon, dass man halt im Gespräch auch Dinge mitteilt. Du hast unglaublich viel jetzt an Informationen zur Verfügung gestellt für alle, die es hören. Und ich hoffe, es findet auch den richtigen Platz jetzt bei den HörerInnen. Für uns, die wir in Schule arbeiten, wir beide, und in ganz, ganz vielen Beratungsgesprächen drin sind. Ich hatte vorhin schon mal ein ganz kurzes Beispiel genannt. Mit KollegInnen an Grundschulen im gemeinsamen Lernen eben diskutieren und uns unterhalten. Was würdest du sagen, was kannst du LehrerInnen an die Hand geben? Worauf sollen sie achten? Was können sie tun? Was wären so erste Schritte, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen?
Also das allererste und das Wichtigste ist, nehmen Sie bitte das Schweigen nicht persönlich.
Ja, großartig.
Das ist das Allerwichtigste, weil das kann unheimlich irritierend sein. Und natürlich lebt die Schule davon, wie übrigens Psychotherapie auch oft, dass da miteinander gesprochen wird. Und das geht dann nicht. Und das kann ganz irritierend sein und auch schwierige Gefühle in einem selbst auslösen. Aber bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Das Kind würde es gern anders machen, wenn es das könnte. Mhm. Deswegen ist es also eine Sache, Verständnis und Verbundenheit zu signalisieren. Na, okay, so, ich weiß das. Oder vielleicht auch zu sagen, ich glaube, ich habe da manchmal nicht so super reagiert. Ich wusste das noch nicht so genau. Jetzt weiß ich das besser. Komm, wir können mal zusammen überlegen. Und dann haben wir auch zum Beispiel im Leitfaden, wie gesagt, das und auch die Materialien kann man kostenfrei downloaden, so Signalkärtchen, so Ampelkarten gemacht, weil ich die ganz hilfreich finde, wo so ein Kind, auch wenn es gerade nicht sprechen kann, ein Signal geben kann, wie es gerade ist. Ne? Also es ist gerade rot, da geht gar nichts, da muss ich auch mal rausgehen. Das mache ich individuell, beschrifte ich mit den Kindern auch die Karten noch. So, und ich brauche eine Pause, ich muss jetzt bitte mal raus oder bitte ruft meine Mama an oder so. Genau, und dann, dass man sagen kann, okay, zeig mal, wo bist du denn gerade? Ne? Dann kann man eine Skala nehmen oder die Ampelkarten, das kann man da kostenfrei runterladen. Und dann würde ich empfehlen, bleiben Sie positiv, ne? Also die Haltung, das kann auf jeden Fall besser werden, das wird auch besser, das trägt die Kinder sehr dadurch. Wenn wir daran glauben, auch wenn sie selber an sich nicht glauben können, das ist ganz wichtig. Und natürlich das Scheinwerferlicht weg von den Kindern, ne? Also gehen Sie danach auf die Kinder zu vielleicht und sagen Sie so, ich weiß das jetzt, lass doch mal mit der Mama zusammen vielleicht überlegen oder dem Papa oder wie auch immer, wie machen wir das denn? Vielleicht kannst du was mitschreiben? Vielleicht kannst du irgendwie zu Hause das dann aufschreiben, so, ne, dass ich sehe dich und du bist dabei. Aber so, ich nehme dich jetzt nicht dran, da brauchst du keine Sorge haben. Wenn du jetzt, ne, wenn das Kind zum Beispiel therapeutisch gut eingebunden ist, dann würde ich auf jeden Fall auch immer diesen Austausch empfehlen, ne, dass die LehrerInnen da auch hinterher sind. Genau, Situation besser einordnen zu können und neue Lösungswege auch zu finden. Und dann ist ein ganz wichtiger, wunderbarer Satz von der Kathi Bonet: Wissen schafft Orientierung, Orientierung schafft Sicherheit.
Ja.
Das heißt, wenn die Kinder wissen, wann passiert was und wie ungefähr, oder ich bin in Kleingruppen immer eher mit den gleichen Kindern zusammen, oder ich darf auch an meinem Platz sitzen bleiben, das ist erstmal was, was Sicherheit gibt. Das heißt nicht, dass das bis ans Ende der Schulzeit so bleibt. Aber wenn das Kind noch mittendrin ist und es noch ganz stark steckt, dann bitte Sicherheit geben. Ne? Also auch gucken, dass es vielleicht andere Sachen gibt, ne? Symbolzeichen, Gesten oder so Sachen, die man machen kann. Kleingruppensituationen sind immer besser als große Gruppen. Das ist sehr anstrengend. Genau, und eben auch wertschätzen, dass die Kinder, wenn sie gut zuhören oder ne, was Tolles gemalt haben oder wie auch immer, so dieses, hey, das ist schön, dass du so dabei bist, das ist richtig super. Also schon versuchen, auch so Kleinigkeiten zu sehen.
Also das ist wirklich was Lehrerinnen auch sehr entlastet. Also ne, so dieses, ich muss mich jetzt nicht auf diesen Sprachebereich fokussieren, das Kind muss nicht jetzt morgen oder in der nächsten Situation sprechen, sondern ich sehe das Kind, ich nehme das Kind so an, ich schaue, was sind Signale vom Kind, ich schaue, wie können wir beide in eine ganz niederschwellige Kommunikation gehen und das dann halt in diesem Gruppenkontext so ein bisschen so dazu oder so zu modifizieren, dass das Kind sich aufgehoben und sicher fühlt.
Also ich muss mich auch von dem eigenen Druck freimachen. Mhm. Das ist jetzt meine Aufgabe, dieses Kind zum Sprechen zu bringen.
Genau.
Und das ist es nicht.
Richtig. Und das ist super, dass du sagst, Dirk, ne? Druck raus. Mhm. Bei mir selber den Druck rausnehmen als Lehrkraft oder auch, ne, auch für mich, das bringt nichts. Und auch beim Kind nicht zum Sprechen drängen. Das kann erstmal noch nicht funktionieren. Und unsere Haltung ist immer noch nicht, weil wir wissen, das wird schon noch.
Ja, das ist, glaube ich, so was man so gut mitnehmen kann. So im Köfferchen gut mitnehmen, diesen Satz finde ich auf jeden Fall. Das ist ja auch, was du den Eltern mitgibst, hast du ja eben schon gesagt. So dieses, ja, dieses positive Gefühl noch nicht, es wird schon. Und ist es so, dass du da noch eine weitere Botschaft an Eltern schicken möchtest, die ihnen Hoffnung gibt für das?
Also was ich den Eltern gerne mitgeben möchte, ist, dass ich mir ganz sicher bin, dass jedes Elternteil da wirklich sein Bestes tut.
Finde ich ganz entscheidend.
Ja. Das ist eine gute Perspektive, ja.
Von diesen Versagensgefühlen, die man ganz schnell hat als Eltern, wenn was eben nicht so läuft, wie bei den Nachbarn oder bei der Schwester.
Und es gibt Dinge, die passieren uns im Leben, weil wir eben leben. Es gibt Notsituationen wie eine Not-OP nach der Geburt oder was weiß ich, was alles passieren kann. Das suchen wir uns nicht aus. Und das macht keiner vorsätzlich, um sein Kind zu schaden. Und damit nehmen wir einmal ganz viel Last von den Schultern und wertschätzen mal, was die Eltern für eine tolle Arbeit leisten. Und für das, wo es noch nicht so einfach weitergeht, sind wir ja da.
Wenn wir jetzt einen Sprung weitermachen von den Kindern, Eltern hin zu Jugendlichen, die im selektiven Mutismus sind, was kann man denen sagen, die jetzt mit diesem Bild leben müssen? Ich bin selektiv mutistisch und ich trage eben so viel Unsicherheit in mir, dass ich eben in Situationen eben nicht sprechen kann, um ihnen Hoffnung zu machen. Hast du da etwas, ich meine, du hast ja Kinder, und nicht nur Kinder, sondern Jugendliche auch in Therapiesettings. Wie ist da der Weg für die und die Perspektive? Ich glaube, da ist einfach der Druck aufgrund der persönlichen Entwicklung nochmal ein ganz anderer und vielleicht auch viel größer, als er bei Kindern ist.
Also da kann ich sagen, das Erblühen, das ist schon auch ganz spät noch möglich. Und natürlich ist es so, dass manchmal dann die Pfade schon recht ausgetreten sind. Ich stelle mir das immer vor, man hat so einen Weg von zu Hause zum Bahnhof und man ist immer durch die Disteln gelaufen. Aber der Weg, der war nicht schön, aber den hat man eben genommen und der ist jetzt der vertraute Weg. Und da ist auch schon so abgetrampelt. Und dann gibt es da eine inzwischen ziemlich zugewucherte Blumenwiese. Die wäre eigentlich besser, aber wie mache ich denn das? Die ist ja total zugewachsen. Und auch das schafft man aber, da sich einen Weg durchzubahnen und dann zu sagen, dann mögen die Disteln da jetzt vor sich hinwachsen, ich gehe den Weg aber nicht mehr. Also es gibt auch da ganz viel Hoffnung. Es mag sein, dass der Weg beschwerlicher ist, aber was da wartet, auch während des Wegs, ist total schön. Und das, was ich als Mensch so Menschen auch begleitet, so schön finde, ist, erstmal ist da jeder von uns so, wie er ist und wird genauso angenommen. Und da wird nichts dran rumgeruckelt, sondern es geht erstmal drum, du bist jetzt hier so da, wie du bist und das ist genau so super. Und wir gucken jetzt, dass es für dich gut läuft und dass wir gut zueinander kommen. Mehr ist erstmal gar nicht die Aufgabe. Und das zu erleben, das kann schon fürs ganze Leben eine ganz wunderbare Änderung reinbringen. Und es ist immer so viel noch möglich. Also Hoffnung gibt es immer.
Also das können wir gut am Ende so stehen lassen. Besser könnte es gar nicht sein, glaube ich.
Ja, das war, da hast du jetzt schon ein wunderschönes Schlusswort im Grunde uns dargeboten. Wir haben einen sehr, sehr intensiven und sehr bildreichen Blick in den Bereich selektiver Mutismus für dich von dir bekommen. Das war wunderbar, das zu hören. Wirklich vor allen Dingen mit diesen Bildern, mit denen du arbeitest, mit diesen anderen Perspektiven, die du drauf nimmst. Und ich fand, die Zeit ist unfassbar schnell vorbeigegangen und möchte dir eigentlich nur Danke sagen für diese wunderbaren Ausführungen. Ja, und auch Danke an alle anderen fürs Zuhören.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das so macht. Mit so viel Feingefühl und Herzblut.
Ja, also bei dir, sag ich mal, haben wir nur einfach Dinge angestoßen und du hast einfach unglaublich viel aus deinem Erfahrungsschatz erzählt. Und wie wir das schon zwischendrin gesagt haben oder ganz am Anfang, da können wir auch gerne uns nochmal hinsetzen und nochmal einen Blick drauf werfen und vielleicht nochmal ein bisschen spezieller in andere Bereiche hinein, weil das wirklich so sehr facettenreich ist, was du tust, aber auch letztendlich, was dieses Bild selektiver Mutismus bietet.
Total gerne. Vielleicht darf ich noch ganz zum Schluss so ein kleines, so einen kleinen Ausblick geben auf das Institut, was jetzt hier ja kommen wird.
Ja.
Ich habe das, also wir sind nach Erfurt jetzt umgezogen. Es ist erstens sehr, sehr hübsch hier. Und dann ist es eben auch in der Mitte einigermaßen von Deutschland. Und das soll ja auch ein Anlaufzentrum werden. Auch mit der Idee, Intensivtherapien zu machen, die Eltern auch intensiv zu begleiten. Genau, also wenn jetzt Menschen denken, ach Mensch, ich habe da echt Schwierigkeiten und hier gibt es irgendwie keinen, weil es einfach nicht so viele TherapeutInnen gibt, wie wir es gern hätten und wie es auch gebraucht wäre. Ich bin ich kann ja immer nicht so lange die Füße stillhalten, aber ich schätze ab August oder September geht es hier auf jeden Fall los. Und wer mag, kann schon mal reingucken auf der Seite mutwind.de. Da, genau,
gibt werden es wir dann auf jeden Fall verlinken. Neuigkeiten. Na klar. Und ja.
Ja, wie wir so andere Dinge auch noch verlinken werden, aber das werden wir am Ende auch nochmal sagen. Liebe Pia, vielen Dank dafür.
Ich danke euch. Es war eine Freude.
Das war eine Folge Bunte Horizonte. Vielfalt verstehen.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerne hört. Noch mehr Einblicke, Hintergründe und Ausblicke auf kommende Folgen findet ihr auf unserer Webseite unter buntehorizonte.de und natürlich bei Instagram. Schreibt uns gern eure Kommentare, Meinungen und Anregungen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, beim Zuhören, Mitdenken und Perspektiven wechseln. Bis zur nächsten Folge von Bunte Horizonte.